Stellt euch mal vor, ihr kämpft. Nicht ein Jahr, nicht 10, sondern 36 Jahre. Seit 1990.
Ein ganzes Arbeitsleben lang.
Genau. Und nicht für Reichtum oder irgendwie Ruhm, sondern einfach nur für die Chance, am Leben teilzunehmen. Auf eine Art, die der eigenen Würde entspricht.
Mhm.
Eure Unterlagen, die ihr uns geschickt habt, die zeichnen genau so einen Fall nach. Es ist im Grunde die Geschichte eines einzelnen Mannes gegen die Mühlen der Bürokratie. Und das ist der Kern unserer heutigen Analyse.
Und dieser Kampf ist, so wie die Dokumente das darlegen, mehr als nur ein Einzelfall. Er wird da quasi zum Hebel, um eine der grundlegendsten Fragen unseres Sozialstaats komplett neu zu stellen.
Und die wäre?
Was bedeutet es eigentlich, ein menschenwürdiges Leben zu führen? Die Quellen führen dafür einen Begriff ein, der zugegebenermaßen erstmal wie ein Ungetüm aus dem Juristenseminar klingt.
Ich weiß, was du meinst. Das psychosoziokulturelle Existenzminimum.
Genau das.
Ja, aber dieses Wort Ungetüm, das packen wir heute für euch aus, versprochen. Denn dahinter verbirgt sich eine wirklich radikale und, wie ich finde, sehr menschliche Idee.
Absolut.
Nämlich, dass es zum Leben eben mehr braucht als nur ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Es geht um psychische Stabilität, um das Gefühl, dazuzugehören, sein Leben selbst in die Hand nehmen zu können.
Exakt. Und eure Quellen, das ist eine faszinierende Mischung aus Klageschriften, Verfassungsbeschwerden und ja fast schon philosophischen Manifesten, die argumentieren, dass der Staat eine aktive Pflicht hat, genau das zu ermöglichen.
Und das führt dann zu einer Forderung, die es wirklich in sich hat.
Ja, die werden wir uns ganz genau ansehen. Unsere Mission heute ist also klar. Wir folgen der Spur von diesem einen jahrzehntelangen Rechtsstreit und schauen, wie daraus in euren Quellen ein einklagbares Recht auf Startkapital für eine Existenzgründung abgeleitet wird. Insbesondere für neurodivergente Menschen, denen der Weg in den normalen Arbeitsmarkt ja oft systematisch versperrt ist.
Also steigen wir direkt ein. Dieser Fall, der alles ins Rollen bringt. Wir sprechen von einem heute 66-jährigen Mann aus dem Autismus-Spektrum.
Mhm.
Seit 1990, also seit über 30 Jahren, kämpft er vor dem Sozialgericht Speyer. Es geht um Mittel für eine Existenzgründung, um soziale Teilhabe. Man kann sich die Aktenberge kaum vorstellen.
Was in den Unterlagen sofort ins Auge sticht, ist die Analyse, warum das alles so lange dauert. Es wird nicht als Pech oder Zufall dargestellt, sondern als eine bewusste Strategie.
Eine Strategie? Ja, die Quellen nennen das ganz klar Verfahrensverschleppung durch Behörden und Gerichte. Der zentrale Vorwurf, der sich durch wirklich alle Dokumente zieht, seit Jahren wird eine sogenannte multidisziplinäre Bewertung gefordert.
Okay.
So wie es die UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich vorschreibt.
Ja.
Und genau diese Bewertung wird konsequent verweigert.
Eine multidisziplinäre Bewertung, das heißt, es sollen mal Experten aus verschiedenen Fachrichtungen draufschauen, um ein vollständiges Bild zu bekommen.
Ganz genau. Aber stattdessen passiert, laut den Quellen, das genaue Gegenteil. Anstatt einer angemessenen Diagnose, die seine Situation im Autismus-Spektrum wirklich berücksichtigt, bekommt der Kläger Etiketten aufgedrückt.
Was für Etiketten? Ihm werden eine schizotype Persönlichkeitsstörung und jetzt kommt's, wahnhaftes Querulantum attestiert. Moment mal, Querulantum. Man sagt also im Grunde, der kämpft nicht für sein Recht, der ist einfach nur verrückt und streitsüchtig. Genau. Damit wird sein ganzer legitimer Kampf pathologisiert.
Man muss sich inhaltlich gar nicht mit seinen Argumenten auseinandersetzen, wenn man ihn einfach für krank erklärt. Das ist ja perfide.
Das ist der Kern des Problems, wie es die Quellen beschreiben. Es ist eine Abwehrmauer. Und um diese Mauer zu durchbrechen, setzt die juristische Strategie an einem ganz bestimmten Punkt an.
Und der wäre?
Der Amtsermittlungsgrundsatz im Sozialrecht. Das klingt wieder technisch, aber die Idee dahinter ist eigentlich simpel und stark.
Okay, erklär das mal so, dass es auch jeder versteht, der kein Jurastudium hat. Gern. Der Amtsermittlungsgrundsatz bedeutet im Grunde, dass das Gericht nicht faul sein darf. Es kann nicht einfach die Akten der Behörde nehmen, in denen vielleicht schon drinsteht, der ist ein Querulant, und dann sagen, passt schon, Fall geschlossen.
Nein, das Gericht hat die Pflicht, seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Es muss selbst ermitteln, was wirklich los ist. Es ist quasi ein eingebauter Faktencheck, der verhindern soll, dass das Gericht einfach nur die Meinung der Verwaltung abnickt.
Verstehe. Das ist also der Hebel, um diese Mauer aus voreingenommenen Diagnosen zu durchbrechen?
Genau.
Aber der Hebel allein reicht ja nicht. Man braucht ja ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Und da kommt jetzt dieses komplizierte Wort ins Spiel. Dieses psychosoziokulturelle Existenzminimum. Wenn ich die Quellen richtig deute, ist das die eigentliche Revolution hier.
Absolut. Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon vor Jahren anerkannt, dass zum Existenzminimum mehr gehört als die reine physische Existenz.
Richtig, das soziokulturelle Existenzminimum.
Genau. Das war schon ein wichtiger Schritt.
Das ist das Recht auf ein Mindestmaß an Teilhabe, oder? Also, dass man sich mal eine Kinokarte leisten kann, einen Internetanschluss hat.
Oder am Vereinsleben teilnehmen kann, um nicht völlig von der Gesellschaft abgeschnitten zu sein.
Okay.
Aber eure Quellen sagen, das reicht nicht. Sie fügen eine entscheidende dritte Säule hinzu und argumentieren, dass alle drei untrennbar miteinander verbunden sind.
Also, welche drei sind das dann? Wir haben also erstens die physische Dimension. Essen, Wohnen, Gesundheit, das ist die Basis. Zweitens die soziokulturelle, die du gerade beschrieben hast. Und jetzt kommt die Neuerung, die dritte Säule.
Die psychische Dimension.
Die psychische Dimension. Das klingt erstmal sehr abstrakt. Was verbirgt sich dahinter?
Es geht um den Schutz der psychischen Integrität. Darum, dass der Staat nicht nur deinen Körper am Leben erhalten muss, sondern auch dafür sorgen muss, dass deine Psyche nicht zerrieben wird.
Okay, und was heißt das konkret? Das umfasst ganz konkrete Dinge, die Chance, Selbstwirksamkeit zu erleben, also das Gefühl zu haben, sein Leben gestalten zu können. Es geht um Autonomie, um Sinnstiftung und vor allem um den Schutz vor der permanenten Demütigung und sozialen Isolation, die Armut und Ausgrenzung eben mit sich bringen.
Genau.
Das macht total Sinn. Man kennt das ja im Kleinen. Wenn man sich ständig Sorgen um die Miete oder die nächste Stromrechnung machen muss, hat man ja kaum noch mentalen Raum, um kreativ zu sein oder Pläne zu schmieden.
Man ist nur noch im Überlebensmodus.
Und eure Quellen sagen also, dieser Zustand ist an sich schon eine Verletzung der Würde?
Exakt. Ständige existenzielle Unsicherheit ist nicht nur unangenehm, sie ist gesundheitsschädlich und würdelos. Es ist der Unterschied zwischen verwaltet werden und gestalten können.
Und woher leiten die das rechtlich ab?
Direkt aus dem Grundgesetz. Aus Artikel 1 der Menschenwürde und Artikel 20 dem Sozialstaatsprinzip. Und sie argumentieren, dass das durch internationale Verträge wie die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland ja geltendes Recht ist, noch weiter untermauert wird.
Okay, ich bin bei dir, was die Würde und die psychische Stabilität angeht. Das leuchtet mir ein. Aber jetzt kommt der gewaltige Sprung, den die Quellen machen.
Mhm.
Von dieser, man könnte sagen, philosophischen Idee hin zu einem ganz konkreten, einklagbaren Recht auf Startkapital. Das klingt für viele Hörerinnen und Hörer sicher erstmal utopisch.
Klar. Da würden Kritiker doch sofort rufen, wo soll das Geld herkommen? Kann dann jeder, der arbeitslos ist, Geld für eine Firma verlangen? Wie grenzen die Quellen das ab? Das ist eine berechtigte Frage und die Argumentationskette in den Dokumenten ist darauf ausgelegt, genau diesen Einwand zu entkräften. Sie ist sehr schlüssig aufgebaut.
Und wie? Der erste Schritt ist eine brutale Bestandsaufnahme. Für viele neurodivergente Menschen, insbesondere im Autismus-Spektrum, ist der reguläre Arbeitsmarkt mit seinen starren Strukturen und seiner Reizüberflutung faktisch verschlossen. Faktisch verschlossen.
Die Quellen zitieren eine Arbeitslosenquote von 85% in dieser Gruppe.
85%? Das ist ja eine Vollkatastrophe. Das bedeutet, das System der abhängigen Beschäftigung, auf das unser ganzer Sozialstaat aufbaut, versagt für diese Menschen fast vollständig.
Genau. Man kann sie nicht einfach auf den normalen Arbeitsmarkt verweisen und sagen, bewirb dich halt mal. Das funktioniert offensichtlich nicht. Und daraus folgt der zweite logische Schritt. Wenn der übliche Weg versperrt ist, wird die Selbstständigkeit oft zur einzigen realistischen Möglichkeit, wirtschaftliche Autonomie zu erlangen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Es ist also kein Luxus, den man sich gönnen will.
Nein, es ist eine Notwendigkeit, um überhaupt eine Chance zu haben.
Und dann wird das Recht auf freie Berufswahl aus Artikel 12 des Grundgesetzes, das ja jeder hat, zu einer leeren Worthülse.
Exakt. Man hat theoretisch das Recht, einen Beruf zu wählen, aber nicht die Mittel, ihn jemals auszuüben. Das ist, als hätte man das Recht, ein Haus zu bauen, aber der Staat verbietet einem, Ziegel zu kaufen.
Du bringst es auf den Punkt. Und jetzt kommt der völkerrechtliche Haken.
Nämlich?
Die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ratifiziert hat, verpflichtet den Staat in Artikel 27 explizit dazu, die Selbstständigkeit und das Unternehmertum von Menschen mit Behinderungen zu fördern.
Das ist also keine nette Bitte.
Nein, das ist eine rechtliche Verpflichtung. In dieser Lesart ist die Verweigerung von Startkapital also keine simple Ablehnung einer Sozialleistung mehr. Es wird zu einer Verletzung von Grund- und Menschenrechten.
Weil sie Menschen in eine passive, würdelose Abhängigkeit zwingt.
Genau.
Das ist eine wirklich starke Argumentation. Sie dreht den Spieß komplett um. Es geht nicht mehr um Almosen, sondern um einen Rechtsanspruch auf Befähigung.
Richtig. Aber was mich beim Lesen wirklich überrascht hat, die Unterlagen hören hier ja nicht auf. Sie gehen noch viel tiefer und entwickeln eine fast philosophische Dimension. Und zwar, indem sie das Argument mit einer völlig neuen Sicht auf die Kindheit untermauern. Ja, das ist vielleicht der provokanteste und gleichzeitig weitsichtigste Gedanke in dem ganzen Konvolut. Die These lautet, Kindheit ist keine defizitäre, unfertige Vorstufe zum Erwachsensein.
Sondern
eine Phase natürlicher und evolutionär absolut notwendiger Neurodiversität.
Okay, warte mal. Alle Kinder sind von Natur aus neurodivers. Das ist eine krasse Aussage. Was soll das heißen?
Die Argumentation stützt sich auf die Neurowissenschaft. Das Gehirn eines Kindes zeichnet sich durch eine extreme synaptische Plastizität aus.
Okay.
Man kann es sich vorstellen wie einen Entdecker, der einen riesigen neuen Wald erkundet. Er probiert jeden Weg aus, rennt mal hierhin, mal dorthin, nimmt alles neugierig auf. Viele Verhaltensweisen, die wir bei Erwachsenen als neurodivergent bezeichnen würden.
Wie extremer Hypofokus oder so?
Genau. Hyperfokus auf ein Thema, hohe sensorische Sensibilität, sprunghaftes, assoziatives Denken, all das ist im Kindesalter völlig normal und Teil dieser Entdeckungsreise.
Und das Gehirn eines neurotypischen Erwachsenen wäre dann was?
Der ausgebaute Highway in diesem Wald. Eine sehr gute Analogie. Das erwachsene Gehirn ist optimiert auf Effizienz. Es hat die schnellsten Wege gefunden und asphaltiert. Das ist super, um schnell von A nach B zu kommen. Aber die ganzen kleinen, verschlungenen Pfade, die der Entdecker noch kannte, sind zugewachsen oder zu betoniert. Die These der Quellen ist also, wir kommen alle als Entdecker auf die Welt, aber unser Erziehungs- und Bildungssystem ist darauf ausgelegt, uns so schnell wie möglich zu effizienten Autobahnbenutzern zu machen.
Genau. Das hat ja enorme Konsequenzen. Wenn das stimmt, dann ist die Norm des neurotypischen Erwachsenen ja eine nachträglich antrainierte Veränderung des ursprünglichen Potenzials.
So argumentieren die Quellen, ja.
Und unser Sozialsystem, das komplett auf diesen neurotypischen Autobahnnutzer ausgerichtet ist, muss die Bedürfnisse von Kindern ja per Definition verfehlen.
Exakt. Es behandelt die neurologische Vielfalt der Kinder nicht als Ressource, sondern als Defizit, dass man wegtherapieren muss, damit sie auf die Autobahn passen.
Und daraus folgt dann was?
Daraus leiten die Quellen die Forderung ab, dass das psychosoziokulturelle Existenzminimum gerade für Kinder besonders robust sein muss. Es muss ihnen geschützte Räume bieten, in denen ihre natürliche Vielfalt als Schatz für die Zukunft unserer Gesellschaft gesehen und gefördert wird.
Es ist also eine Investition.
Ja, letztlich eine Investition in unsere kollektive evolutionäre Anpassungsfähigkeit. Denn wer weiß, welche der kleinen vergessenen Pfade wir in Zukunft mal dringend brauchen werden.
Wahnsinn. Fassen wir das mal zusammen. Wir sind gestartet bei dem schier endlosen 36 Jahre andauernden Rechtsstreit eines einzelnen Mannes,
das samt der systematischen Mauern in Sozialstaat offengelegt hat.
Ein Kampf, der ihn fast seine rechtliche Identität gekostet hätte, weil man ihn zum Querulanten stempeln wollte.
Von dort aus haben wir das Konzept des psychosoziokulturellen Existenzminimums analysiert. Eine Idee, die weit über materielle Sicherung hinausgeht und psychische Stabilität und die Möglichkeit zur Selbstbestimmung als unverzichtbaren Kern der Menschenwürde definiert.
Und aus diesem Prinzip wird dann ein einklagbares Recht auf Startkapital abgeleitet, um echte Teilhabe dort zu ermöglichen, wo der reguläre Arbeitsmarkt systematisch versagt.
Absolut. Und das Ganze wird untermauert durch diese wirklich tiefgreifende Idee, Kindheit nicht als etwas Unfertiges zu sehen, sondern als eine Phase natürlicher, wertvoller Neurodiversität, die wir schützen müssen.
Ja.
Eure Quellen nutzen am Ende eine sehr starke Analogie, um das Kernproblem des heutigen Systems auf den Punkt zu bringen.
Und die wäre?
Sie sagen, der aktuelle Sozialstaat agiert wie ein Gefängniswärter, der einem Gefangenen feierlich das Recht auf Wandern zusichert, ihm aber gleichzeitig die Beine eingibst, indem er ihm das nötige Kapital und die passenden Rahmenbedingungen verweigert.
Die Illusion von Freiheit, ohne die Mittel, sie tatsächlich zu nutzen.
Genau. Das ist ein starkes Bild. Und es wirft eine letzte Frage für euch auf, über die ihr nachdenken könnt. Wenn der Staat seine Rolle wirklich ändern würde, weg vom reinen Verwalten von Mangel, hin zum aktiven Ermöglichen von Potenzial, welche anderen Bereiche unserer Gesellschaft außer dem Sozialrecht müssten wir dann von Grund auf neu denken?